Heute also. Heute soll die israelische Regierung dem Waffenruheabkommen mit der terroristischen Hamas zustimmen. Gestern hat es so ausgesehen, als ob es auf der Kippe steht. Aber nun heißt es heute früh aus dem Büro von Israels Ministerpräsident, die letzten Fragen sind geklärt. Er wird heute das Kabinett zusammenrufen. Es musste offenbar noch geklärt werden, welche palästinensischen Häftlinge im Austausch mit den israelischen Geiseln freikommen. Und Jürgen Hart von der CDU verfolgt das Ganze sehr genau. Er ist der außenpolitische Sprecher der Unions-Bundestagsfraktion und jetzt am Telefon. Guten Morgen, Herr Hart.
Guten Morgen, Frau Dahl.
Es ist ja immer sehr hakelig im Nahen Osten. Trauen Sie sich heute Morgen zu sagen, jetzt kommt die Waffenruhe?
Also ich habe das Gefühl, dass es heute endlich gelingen könnte. Es gibt ja auch enormen Druck aus der internationalen Welt, nicht zuletzt natürlich auch von den Vereinigten Staaten von Amerika. Es gibt vielleicht auch eine Absprache zwischen Joe Biden und Donald Trump, dass man beide in diese Richtung das unterstützen will und dass das Netanyahu auch weiß. Sicher ist nichts, aber ich kann mir das gut vorstellen, dass dieses schwierige Abkommen, das vielleicht doch eine Chance auf eine echte Wende in dem Konflikt bringen könnte, dass das heute zustande kommt.
Schwieriges Abkommen, sagen Sie. Ja, jedes Detail ist genau festgelegt und wenn nur eine einzige Sache nicht stimmt, dann steht alles in Frage. Zeigt das, wie fragil die ganze Sache ist?
Das ist natürlich enorm fragil. Der Premierminister von Israel braucht unbedingt den Erfolg der Freilassung von Geiseln. Das ist ja ein ganz wichtiger Punkt in diesem Abkommen, vor allem jetzt auch in der ersten Stufe. Im Gegenzug werden Gefangene, die wegen Straftaten gegen Israel in Israel in Haft sitzen, freigelassen, weil eine große Zahl, eine viel größere Zahl als die Zahl der israelischen Geiseln, die die Hamas hat. Und dann wird man sehen, wie das läuft. Und dann wird zweitens die Frage der humanitären Hilfe für den Gazastreifen natürlich im Mittelpunkt stehen, auch im Mittelpunkt der internationalen Beobachtung. Und dann stellt sich die Frage, ob diese erste Stufe erfolgreich umgesetzt werden kann. Ich meine, 6 Wochen ist der Zeitraum, der vorgesehen ist. Und ob man dann tatsächlich in einer zweiten und dritten Stufe zu einer komplett neuen Weiterentwicklung, vielleicht auch zu einer Art Zusammenarbeit zwischen Palästinensern und Israel kommt, wenn es um den Gazastreifen geht.
Was halten Sie aber davon, wenn der Finanzminister sagt, wenn die Waffenruhe in 6 Wochen ausläuft, dann muss danach wieder gekämpft werden?
Das sind vielleicht auch Sprüche, die jetzt getroffen werden, um entsprechend an die Galerie in der israelischen Bevölkerung, vielleicht auch in der konkret bei den Partnern, bei den rechten Partnern in der Regierung, entsprechend Punkte zu sammeln. Ich glaube unter dem Strich, wenn es jetzt in der ersten Runde zu einer erfolgreichen Freilassung von Geiseln und einer erfolgreichen Entspannung der Situation kommt, wird der politische Druck und auch der politische Wille aller Beteiligten, nicht zuletzt Netanjahus, da sein, dann auch den zweiten und Schritt mitzugehen, damit tatsächlich die Situation entschärft wird. Das ist ja auch für Israel eine absolute Überdehnung ihrer Möglichkeiten, über diese lange Zeit diesen Krieg gegen die Hamas zu führen, ganz viele Reservisten im Einsatz zu haben, die in der Wirtschaft fehlen. Das Land selbst leidet ökonomisch und politisch und natürlich seelisch enorm unter dieser Situation. Und das Gleiche gilt ja auch auf der Seite der Palästinenser.
Also was sagen Sie? Kann daraus ein dauerhafter Waffenstillstand werden? Von Frieden will ich gar nicht reden.
Also die entscheidende Frage ist, inwieweit beide Seiten sind bereit, da aufeinander zuzugehen. Wir haben ja das Ziel der israelischen Regierung, die Hamas zu zerstören. Diese Terrororganisation, die seit vielen Jahren die Zerstörung Israels betreibt und es auch mit einer Massivität tatsächlich tut, wie wir das ja am 3. Oktober, am 7. Oktober erlebt haben, vor anderthalb Jahren. Das ist ein Punkt, den Netanyahu jetzt nicht als voll erfüllt ansehen kann, denn es gibt nach wie vor Hamas-Strukturen in Gaza. Und die Frage für uns muss sein, inwieweit können wir eigentlich einen Wiederaufbau Gazas mit unterstützen als Europäische Union, vielleicht auch als arabische Welt, die da, wie ich finde, auch ganz stark gefordert ist, solange diese Terrororganisation Hamas das sagen darf. Am Ende des Tages, glaube ich, können es nur die Palästinenser selbst machen.
Ja, aber da will ich einhaken. Sie haben ja vorab schon gesagt, ein Wiederaufbau unter einer korrupten, militanten Hamas sollte keine deutsche Unterstützung finden. Also was meinen Sie damit? Deutschland ist ja einer der Hauptunterstützer der Palästinenser. Muss Deutschland die Zahlen zurückhalten, bis geklärt ist, wer im Gazastreifen die Macht übernimmt?
Wir haben ja im Gazastreifen in den letzten Jahren die Entwicklung gehabt, dass die terroristische Hamas die gesamten Strukturen komplett unter ihre Kontrolle gehabt, im Rat gebracht hat. Im Übrigen in absoluter Feindschaft zur Fatah, also zu der politischen Kraft, die die palästinensische Autonomiebehörde im übrigen palästinensischen Gebiet entsprechend leitet. Ich glaube, wenn wir das wieder zulassen, dass da quasi ein sicherer Hafen entsteht für Terroristen, für Hamas-Terroristen, aber vielleicht auch für andere, von denen Gefahr für Israel, Sicherheitsgefahr für Israel potenziell wieder ausgeht, dann haben wir nichts gewonnen in diesem Prozess. Umgekehrt, wenn es gelingt, zum Beispiel die palästinensische Autonomiebehörde stärker in die Rolle hineinzubringen, zivile Verwaltung und Zuständigkeiten im Gazastreifen zu übernehmen, so wie es ja eigentlich im Oslo Abkommen vorgesehen ist. Der Gazastreifen gehört ja zum Gebiet, das von der palästinensischen Autonomiebehörde verwaltet werden sollte, ursprünglich.
Ja.
Muss eigentlich wieder erreicht werden.
Aber trotzdem noch mal kurz nachgehakt, was kann Deutschland da tun, dass das eben nicht passiert? Die Hamas zum Beispiel ist ja jetzt auch an der humanitären Versorgung der Palästinenser beteiligt. Im Prinzip dürfte Deutschland da noch keine Hilfsgüter liefern.
Also humanitäre Hilfe ist ja immer ein entsprechender Sonderfall. Das tun wir ja auch mit Regimen, die wir politisch ablehnen, weil da einfach die unmittelbare Existenznot der Menschen im Vordergrund steht. Aber wenn es um die Weiterentwicklung der Situation in Gaza geht, geht es ja nicht nur um humanitäre Hilfe, sondern um eine nachhaltige Strukturaufbau, der dann dazu hilft, dass die Menschen dort auch menschenwürdig leben können. Und da sehe ich nicht die israelische Regierung, die würde sich im Zweifel auch mit dieser Aufgabe komplett überfordern. Im Übrigen war es ja, glaube ich, Netanyahu sogar in einer seiner ersten Amtszeiten, dass er den kompletten Rückzug Israels aus Gaza angeordnet hat, Siedler umgesiedelt hat, die dort angesiedelt hatten, die wieder zurück mussten. Am Ende des Tages, glaube ich, geht nur der Weg, dass man bei dem bleibt, was im Oslo Abkommen drinsteht, nämlich dass die palästinensische Autonomiebehörde die Zivilverwaltung darstellt. Und generell muss
Alles klar.
angesichts der Terrorbedrohung geklärt werden, wie die Sicherheit Israels dauerhaft gewährleistet ist.
Alles klar. Ich danke Ihnen sehr herzlich für das Gespräch am frühen Morgen.
Auf Wiederhören.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.